Liebe Gemeinde, gestern am Samstag, einige werden das gesehen haben, machte eine der großen hannoverschen Tageszeitungen auf mit dem Thema Sehnsucht, neue Sehnsucht nach Familie. Weil ich innerlich immer noch in der Predigtvorbereitung war, fiel mir das natürlich gleich auf. Neue Sehnsucht nach Familie. Anlass ist der aktuelle Elternbericht der Bundesregierung. Und ein Ergebnis dieses Elternberichts der Bundesregierung ist, dass Eltern unter Zeitdruck leiden. Das ist also die große Überschrift auf Seite 3. Eltern leiden unter Zeitdruck und haben zu wenig Zeit, sich um ihre Kinder zu kümmern. Ja, Frage, was kann man machen? Und dann heißt es in dem Artikel auch an einer Stelle, die neue Familienpolitik hatte sich ja vor allem zum Ziel gesetzt, Vereinbarkeit von Familie und Beruf. Und diese beklagte Zeitnot hängt eben auch damit zusammen. Die Ministerin hat ganz direkt gesagt, jetzt kommt das Zitat, früher habe es das Zeitproblem nicht so stark gegeben, weil die Mütter, die zu Hause waren, eben mehr Zeit gehabt hätten. Weil also Mutter und Vater beide arbeiten wollen oder müssen, haben sie weniger Zeit für die Kinder. Und dann überlegt man, wie man durch die Flexibilisierung von Arbeitszeiten mehr Zeit schaffen kann. Natürlich ist auch ständig dann die Rede von mehr Betreuungsangeboten, wie allerdings mehr Betreuungsangebote mehr Zeit von Eltern und Kindern ermöglichen sollen, will sich mir nicht so ganz erschließen. Und diese Möglichkeit, dass es wieder einmal so werden könnte, dass die Mütter mehr zu Hause sind, die kommt überhaupt nicht in den Blick. Stattdessen tönt dann eine Redakteurin im Kommentar auf Seite 2, dass doch dieses Betreuungsgeld, was man den Frauen gegeben hat, wenn sie zu Hause bleiben, die heim am Herd auf die Kids aufpassen, das sei also alles völlig abwegig. Manche sagen dazu auch einfach Albtraum. Also nicht zu dem Betreuungsgeld, sondern zu dem daheim auf die Kids aufpassen. Manche sagen dazu auch einfach Albtraum, schreibt die Redakteurin. Ich hoffe, Sie werden morgen alle fleißig Leserbriefe schreiben. Diese Zeitung von gestern ist ein aktuelles und auch leider sehr typisches Beispiel dafür, wie massiv die Medien den Durchschnittsbürger an diesem Punkt beeinflussen, ganz klar. Was halten wir eigentlich noch für normal? Und wie reagieren wir Christen in dieser Situation? Das ist ja die spannende Frage. Wie reagieren wir Christen? Wir sind ja gewissermaßen einer Dauerbeschallung in diesem Sinne ausgesetzt. Das ist ja nicht nur dieser eine Artikel mal. Wir erleben das im Fernsehen genauso. Schon 2005 hat das Grimme-Institut, das sich mit Sprachentwicklung unter anderem auseinandersetzt, hat das Grimme-Institut eine interessante Studie in Auftrag gegeben unter dem Titel Familienbilder im Fernsehen. Und die Frage war, in welchen Familienverhältnissen leben eigentlich die Hauptfiguren? Und dabei kam heraus, nur 4% der Frauen werden in einer klassischen Familie mit Ehemann und Kindern gezeigt. Nur 4%. Alle anderen Frauen sind entweder Singles ohne Kind, alleinerziehend, oder leben eben in einer Beziehung ohne Trauschein mit dem Mann zusammen. 4%. Natürlich prägen solche Bilder unsere Zeitgenossen. Das ist das, was man für normal hält, was täglich in der Mattscheibe zu sehen ist. Und die Frage ist, wie setzen wir uns nun mit einer solchen Dauerkampagne auseinander als Christen? Wie weit lassen wir uns davon beeinflussen? Wer bestimmt eigentlich, wie wir denken und wie wir entscheiden? Und wie wir dann unseren Alltag gestalten. Auf Kreta im ersten Jahrhundert sahen sich die Christen offensichtlich ganz, ganz ähnlichen Fragen ausgesetzt. Ist hochinteressant. Einerseits waren es völlig andere Rahmenbedingungen, die sie vorfanden. Und trotzdem waren viele Fragen ganz ähnlich zu unseren heute. Und das ist für uns eigentlich ein Glücksfall, weil wir so von Gott selbst einen Kommentar zu dieser Problematik bekommen in Gottes Wort. Ja, nicht nur einen Kommentar, wir bekommen ein Konzept. Der Schöpfer hat uns ein Konzept gegeben, wie wir diesen Herausforderungen in unserem Leben begegnen sollen. Und letzten Sonntag hatten wir schon gesehen, dass zu diesem Konzept auch sowas wie ein weiblicher Generationenvertrag gehört. Damit hatten wir letztes Mal begonnen. In Vers 2 von Titus 2 richtet sich Paulus noch an die Männer, aber in den Versen 3, 4 und 5 geht es dann ausschließlich um die Frauen. Sie haben diesen Text vor sich, hören wir noch einmal, also zum dritten Mal in diesen Abschnitt Timotheus 2 hinein. Sie haben die Mittelverse vor sich. Ich lese aber noch mal den ganzen Abschnitt von Vers 1 bis 8. Da schreibt Paulus an Titus: Du aber rede, wie sich's ziemt, nach der heilsamen Lehre. Den alten Männern sage, dass sie nüchtern seien, ehrbar, besonnen, gesund, im Glauben, in der Liebe, in der Geduld. Desgleichen den alten Frauen, also älteren Frauen, dass sie sich verhalten, wie es sich für Heilige ziemt, nicht verleumderisch, nicht dem Trunk ergeben. Sie sollen aber Gutes lehren. Und die jungen Frauen anhalten, dass sie ihre Männer lieben, ihre Kinder lieben, besonnen sein, keusch, häuslich, gütig und sich ihren Männern unterordnen, damit nicht das Wort Gottes verlästert werde. Desgleichen ermahne die jungen Männer, dass sie besonnen seien in allen Dingen. Dich selbst aber mache zum Vorbild guter Werke mit unverfälschter Lehre, mit Ehrbarkeit, mit heilsamem und untadeligem Wort, damit der Widersacher beschämt werde und nichts Böses hat, das er uns nachsagen kann. Herr Jesus Christus, und nun bitten wir dich, dass du durch dein Wort zu uns redest und uns hilfst in dieser Situation, in der wir vielen Beeinflussungsfaktoren ausgesetzt sind, deinen Willen zu erkennen und zu tun. Amen. Vor 8 Tagen ging es ja um die älteren Frauen. Und heute geht es dagegen um die Jüngeren. Und darum haben wir unser Thema noch einmal genannt in leichter Abwandlung: Frauen nach Gottes Herzen, der weibliche Generationenvertrag Teil 2. Also der weibliche Generationenvertrag Teil 2 ist heute dran. Neben anderen Hinweisen hatte Paulus den älteren Frauen ja auch eine Aufgabe besonders ans Herz gelegt. Sie erinnern sich, sie sollen die jüngeren Frauen lehren. Sie sollen die jüngeren Frauen, wir würden heute sagen, coachen. Sie sollen Mentorinnen sein für die jüngeren Frauen. Desgleichen den alten Frauen, Vers 3, sage, dass sie sich verhalten, wie es sich für Heilige ziemt. Und dann am Ende des Verses steht, sie sollen aber Gutes lehren, und zwar wem? Damit, und die jungen Frauen anhalten, man kann auch übersetzen, ermutigen, anleiten. Und dann kommen diese entsprechenden Anweisungen. Und hier stoßen wir auf diesen besonderen weiblichen Generationenvertrag in der Gemeinde. Teil 1, dass die älteren Frauen die jüngeren Frauen unterweisen. Fördern, ermutigen. So ist es gedacht. Und ältere Frauen, das ist nicht genau festgelegt, die Grenzen sind hier etwas fließend, aber es geht darum, sie haben Lebenserfahrung, sie sind bewährt als Christin, sie sind nicht mehr hauptsächlich mit ihren eigenen Kindern beschäftigt. Und diese Frauen bedeuteten für die Gemeinden ein starkes Potenzial. Und Paulus wird noch konkreter. Er sagt nicht nur, dass sie lehren sollen, sondern er sagt auch, was sie die jungen Frauen lehren sollen. Also er sagt nicht, ihr habt ja nur so viel Lebenserfahrung gewonnen, nun gebt mal ein bisschen davon weiter. Das sollen sie sicherlich auch, aber sie sollen noch mehr tun. Paulus gibt ihnen im Auftrag Gottes ein ganz klares Konzept, ein Modell, auf das hin die älteren Frauen, die jüngeren Frauen coachen sollen. Und darin nennt Paulus, sage und schreibe, 7 Herzensanliegen. Eben haben wir 8 Strophen gesungen, es sind 7 Herzensanliegen. Gottes Herzensanliegen für die Frau und diese Herzensanliegen Gottes sollen dann zu den eigenen Herzensanliegen der Frauen für sich selbst werden. 7 Herzensanliegen. Und wir müssen ganz klar sehen, hier geht es nicht um irgendeinen krampfhaften Rollenzwang, sondern es geht um fröhliche Überzeugung, dass jemand das gerne macht. Und man fragt sich natürlich, warum muss Paulus das so betonen? Was war daran denn damals so spannend? Wenn wir an früher denken, dann denken wir immer, naja, das war damals so ganz selbstverständlich, was hier beschrieben wird. Aber das zeigt nur unsere Unkenntnis der Tatsachen. Schon damals galt, dass die jungen Frauen besonders stark den Attacken des Zeitgeistes ausgesetzt waren, schon im 1. Jahrhundert. Kaum ein biblischer Standard war auch damals schon so stark unter Beschuss. Man wollte ihnen auch damals schon weismachen, dass Gottes Anordnungen nicht mehr in unsere Kultur passen. Dass die vermeintlich traditionellen Aufgaben der Frau in Familie, Gesellschaft und Gemeinde out of date wären, überholt. Dass das die Frauen unterdrücken würde, sie unselbstständig machen würde. Und solche Töne finden natürlich dort umso bereitwilligere Aufnahme, wo eine Frau ohnehin schon unzufrieden ist oder ohnehin schon unglücklich mit ihrer Situation. wo sie sich vielleicht ausgenutzt fühlt oder nicht genügend gewürdigt durch ihren Mann. Und das war oft die Schuld der Männer. Natürlich. Es gab immer Männer, die die Frauen ausgenutzt haben. Und wie viel Achtung in Anführungsstrichen den Frauen in weiten Teilen der Männergesellschaft entgegengebracht wurde, das sieht man am folgenden typischen Männerspruch. Der stammt ausgerechnet von Demosthenes, einem Redner aus dem 4. Jahrhundert vor Christus. Aber wenn er auch nicht überlebt hatte, so hatte doch sein Zitat überlebt. Und dieses Zitat lautete: Wir haben Kurtisanen für das Vergnügen, Konkubinen für den Geschlechtsverkehr. Und unsere Ehefrauen sind dazu da, legitime Kinder zu gebären und zuverlässig für den Haushalt zu sorgen. Zitat Ende. Klar, dass in diesem Zusammenhang das Wort Haushalt einen schlechten Klang hat. Ist doch klar, wenn es so missbraucht wurde. Und es ist auch kein Wunder, dass es schon damals eine ziemlich aggressive Frauenbewegung gab. Das geht aus den Quellen deutlich hervor. Und zu Zeiten des Neuen Testaments war der Feminismus eingebaut in die gnostische Philosophie, die sich damals nach und nach formierte. Es ist hochinteressant, wenn man sieht, wie dieses System so nach und nach sich herausbildet, noch nicht ganz abgeschlossen ist zur Zeit des Neuen Testaments. Im Gnostizismus wird gelehrt, dass das höchste göttliche Wesen androgyn ist, also eine Mischung aus weiblich und männlich. Aber, ganz wichtig, die weibliche Rolle ist die übergeordnete. Und darum gilt das auch für die Menschen. Die biblischen Rollen werden umgekehrt. Die Frauen bringen letztlich die Erlösung. Sie führen die Frau, diese Götter, zur Selbstverwirklichung und die Frau soll dann, nachdem sie selbst befreit ist, auch den Mann zu seiner Selbstverwirklichung führen. Es gibt in diesem System eine starke Akzeptanz für Lesbianismus. Und wenn wir das vergleichen wollen, können wir sagen, eine moderne Form dieses Gnostizismus ist die New Age-Ideologie, die ja ebenfalls sehr feministisch dominiert ist. Und diesem Einfluss, diesem gnostischen Zeitgeist, war die junge christliche Gemeinde auf Kreta ausgesetzt im ersten Jahrhundert. Es war keine leichte Situation. Sie musste sich positionieren. Sie musste fragen, was will Gott? Was ist sein Konzept? Und wenn wir hier keine Antwort finden, dann kann sehr schnell ein Dominoeffekt eintreten. Und wissen Sie, wie dieser Dominoeffekt aussieht? Erst passe ich meinen Lebensstil an, als Christ, an das, was um mich herum geschieht. In einem zweiten Schritt rechtfertige ich ihn, denn ich will ja ein ruhiges Gewissen haben. Und rechtfertigen kann ich ihn nur, wenn ich die biblischen Wahrheiten verdrehe. Und in einem dritten Schritt lehre ich dann das, was ich als Rechtfertigung verdreht habe, als die biblische Wahrheit. Anpassung, Rechtfertigung, Verkehrung der Wahrheit in Lüge und das als neue Lehre. Dieser Dominoeffekt kann sehr schnell entstehen, wenn die Christen sich anpassen. Und deshalb erinnert Paulus die Kreter und uns daran, wie Gottes Plan hier aussieht. Wie eine junge Frau nach Gottes Herzen leben soll. Was Gottes Konzept ist. Und er gibt noch eine weitere Begründung, warum das wichtig ist. Das Motiv ist nicht etwa die Bequemlichkeit der Männer oder Traditionalismus, sondern es geht, Vers 5 macht das deutlich, um Gottes Ehre. Er sagt, sie sollen so leben. Warum? Damit nicht das Wort Gottes verlästert werde. Darum geht es. Verlästert, hier steht im Griechischen das Wort für Blasphemie. Es geht doch hier um Gottes Plan, es geht doch hier um Gottes Schöpfungsordnung. Und wer die links liegen lässt, diese Schöpfungsordnung, und sie eintauscht gegen eine menschliche Ideologie, der beleidigt Gott. Er verlästert letztlich Gottes Wort und außerdem verdunkelt er das Zeugnis der Christen gegenüber der Welt. Und die Welt kann nicht mehr, die Nichtchristen können da nicht mehr sehen, dass die Christen anders leben als die Menschen um sie herum. Die sagen, na, die machen ja alles mit, die machen ja alles genauso. Und die Christen können keine Orientierung mehr geben für die Welt um sie herum. Und das gibt den Kritikern des Glaubens neue Munition. Ja, das beschädigt die Glaubwürdigkeit der Gemeinde. Die sagen, die sind ja nicht anders. Und es behindert letztlich, wenn es die Glaubwürdigkeit der Christen beschädigt, die Ausbreitung des Evangeliums. Wir denken manchmal, dass es auf Nichtchristen viel mehr Eindruck macht, wenn wir uns von ihnen nicht unterscheiden. Wir denken manchmal, naja, die Nichtchristen finden uns gut, wenn wir so sind wie sie. Aber ich habe oft genau die entgegengesetzte Erfahrung gemacht. Die meisten Nichtchristen erwarten von uns einen anderen Lebensstil. Und sie hinterfragen unsere Glaubwürdigkeit, wenn wir alles genauso mitmachen wie die anderen auch. Wir sollen erkennbar sein als Christen, auch durch unseren Lebensstil. Und auch darum gibt Paulus diese ausführliche Beschreibung von Gottes Modell. Hier geht es zunächst um verheiratete Frauen oder solche, die sich darauf vorbereiten zu heiraten. Das war wahrscheinlich die Mehrheit der Frauen in der Gemeinde damals. Darüber spricht Paulus in diesen Versen. Und wir haben letztes Mal schon gesagt, die Ehe und Familie ist nicht die einzige denkbare Möglichkeit zu einem erfüllten Leben. Das macht die Bibel sehr deutlich. Man kann auch als Alleinstehende, auch als Single, ein voll erfülltes, von Gott gesegnetes Leben haben. Paulus macht immer beides deutlich, er war ja selbst ein Alleinstehender. Macht immer beides deutlich, Gott kann einen Menschen so führen oder anders führen. Es gibt auf beiden Wegen, ob ich heirate und Familie gründe oder ob ich alleinstehend bleibe und dadurch noch umso mehr Zeit habe, Gott zu dienen. Auf beiden Wegen kann ein großer Segen liegen. Wollen wir hier nur noch mal festhalten. Wenn aber Ehe und Familie, wenn die Ehe mein Weg ist und wenn Gott es dann möglicherweise auch noch schenkt, dass in dieser Ehe Kinder gegeben werden, dann gilt, der eindeutige Schwerpunkt der Frau liegt auf ihrem eigenen Haus. Und zwar jetzt Haus nicht im Sinne von Gebäude, sondern auf ihrer Familie. Es kann auch eine Dreizimmerwohnung sein, das Haus. Es ist ihr Gestaltungsbereich. Und schauen Sie, das ist der zweite Teil des weiblichen Generationenvertrages. Während die älteren Frauen vor allem als Lehrerinnen für die Jüngeren ihre Aufgabe haben, gilt für die jüngere Frau, dass sie der Hausmittelpunkt ist. Der Mittelpunkt ihres Hauses. Das heißt nicht, dass außerhäusliche Berufsarbeit von der Bibel ausdrücklich verboten wird. Das werden Sie nirgendwo in der Bibel finden. Aber ich denke, alle Berufstätigkeit und auch aller ehrenamtlicher Einsatz von Frauen, die Familie haben, muss sich daran messen lassen, wie weit es sich mit dieser Hauptaufgabe vereinbaren lässt. Daran muss es sich messen lassen. Und für diese Hauptaufgabe hat Paulus nun einen Lehrplan formuliert, wenn man so will. Ein Curriculum für Ehefrauen und Mütter. Und dieses Curriculum umfasst 7 Punkte. Und die wollen wir uns jetzt kurz anschauen. Der 5. Punkt ist der längste. Die anderen sind in der Regel etwas kürzer. Und zunächst ist ganz klar, wenn wir das überblicken, dieses Curriculum für junge Frauen. Menschen gehen vor Sachen. Das habe ich mal von einer erfahrenen Christin gehört, diesen Satz. Sie sagt, bei uns ist immer das Prinzip, Menschen gehen vor Sachen. Und dann lieber mal das Wohnzimmer etwas weniger aufgeräumt als einen Menschen draußen stehen gelassen. Menschen gehen vor Sachen. Der Ausgangspunkt bei Paulus ist nicht ein sturer Katalog von Pflichten und Regeln, sondern es geht um die persönliche Beziehung der Frau zu den wichtigsten Menschen in ihrem Leben. Und diese Beziehungen der Frau zu den wichtigsten Menschen in ihrem Leben sollen wovon bestimmt sein? Von Liebe. Schauen Sie, so geht's los, dass sie ihre Männer lieben, ihre Kinder lieben. Und es ist interessant, dass die Beziehung zum Ehemann noch vor den Kindern genannt wird. Ist Ihnen das aufgefallen? Warum? Weil die Grundlage für die Familie die Beziehung zwischen Mann und Frau ist. Und wenn die Liebe zwischen Mann und Frau erkaltet, ist das auch eine schwere Hypothek für die Erziehung der Kinder. Und wenn das Verhältnis zwischen Vater und Mutter in Ordnung ist, ist das die beste Voraussetzung für die Erziehung der Kinder. Und im Übrigen ist die Ehe unsere lebenslange Aufgabe. Die Kinder gehen irgendwann einmal aus dem Haus. Klar, sie werden uns immer begleiten und wir sie. Wir werden immer versuchen, in einem engen Kontakt zu ihnen zu stehen. Und doch stehen sie irgendwann mal auf eigenen Füßen. Aber unseren Ehepartner begleiten wir und er begleitet uns ein ganzes Leben lang. Bis zum Ende. Und deshalb steht die Ehe am Anfang. Das ist kein Zufall. Und darum der erste Satz in diesem Curriculum, liebe deinen Mann. Eigentlich wundert man sich, dass das so schlicht von Paulus gesagt ist. Aber so ist es. Das ist der erste Punkt in diesem Curriculum. Die älteren Frauen, Vers 4, sollen die Jüngeren dazu anhalten oder darin unterweisen, dass sie ihre Männer lieben. Offensichtlich kann Liebe in gewisser Hinsicht gelehrt und gelernt werden. Ja, die älteren Frauen sollen die Jüngeren dazu anhalten und darin lehren, dass sie ihre Männer lieben. Das kann offensichtlich gelehrt und gelernt werden, Liebe. Das ist anders als die Botschaft in vielen Spielfilmen. Da hat man so den Eindruck, Liebe, das ist so ein Gefühl, das kommt und das geht. Und wenn der Honeymoon vorbei ist, dann kann man eben nichts machen, dann kann man sich eben nicht wehren. Naja, und wenn man sich dann wieder neu verliebt, ist das eben Schicksal. Und dann muss man eben authentisch sein und den, den man bisher glaubte zu lieben, verlassen und den, den man jetzt meint zu lieben, aufnehmen und mal sehen, wie lange das hält. Man muss eben seinem Herzen folgen, heißt es dann. Und dann heucheln alle viel Verständnis füreinander und sind ja nun glücklich, dass der andere endlich seinen Weg gefunden hat, wer weiß wie lange. Ja, Liebe als ein Gefühl, Liebe ist wie ein Schmetterling, der kommt und geht. So wird's uns oft vorgegaukelt. Und Paulus sagt, die älteren Frauen sollen die jüngeren Frauen lehren, ihre Männer zu lieben. Sie sollen sie lehren zu lieben. Das ist sehr, sehr auffällig. Liebe ist viel mehr als ein Gefühl. Liebe heißt, dass ich bereit bin, dem anderen zu dienen. Dass ich bereit bin, den anderen zu tragen in allen Lagen. Natürlich würde ich mich für den anderen nicht interessieren, wenn ich mich nicht erstmal in ihn verlieben würde. Aber die Frage ist, was wird dann? Was wird dann daraus und wie geht es weiter? Liebe ist sehr viel mehr als nur die aktuellen Gefühle. Die aktuellen Gefühle, die können ja schwanken. Mal himmelhoch jauchzend, mal zu Tode betrübt. Mal fühlen wir uns ganz, ganz selig und mal ärgern wir uns über unseren Ehepartner. Letztlich ist diese Liebe begründet im Gebot Gottes. Diese Liebe, die älteren Frauen die Jungen lehren sollen, fragt danach, was braucht der andere? Was hilft ihm jetzt? Was dient ihm? In Epheser 5 sagt Paulus, das gilt auch für den Mann. Dessen wichtigste Aufgabe ist es auch, seine Frau zu lieben. Sie zu tragen. Und vom Mann sagt Paulus das noch radikaler, der muss sogar bereit sein, sein Leben für die Frau zu opfern. Epheser 5. Von wegen Macho. Und solche Liebe sollen die Frauen mit Gottes Hilfe lernen. Das ist nicht verkrampft, sondern sie sollen sich fragen, wie kann ich in Alltagssituationen meinem Mann am besten helfen? Wie kann ich ihm am besten dienen? Wie kann ich ihn jetzt dadurch manövrieren, durch diese Klemme, in der er sich gerade befindet? Wie kann ich ihm Mut machen, wenn er mutlos wird? Wie kann ich ihn wieder zur Ruhe bringen, wenn er sich schrecklich aufregt, wenn er ungerecht zu werden droht? Und wenn die Frauen es lernen, ihre Männer zu lieben und ihnen zu dienen, dann wird auch das Gefühl der Liebe füreinander weiter wachsen. Ein Ausleger hat das sehr, sehr schön gesagt. Er hat gesagt, wo echte Liebe praktiziert wird, da werden echte Emotionen der Liebe mit Sicherheit folgen. Wenn ich treu diene, wird das auch meine innere Zuneigung zu diesen Menschen dann immer wieder vertiefen. Und der Zeitgeist, der lehrt uns genau das Gegenteil. Der Zeitgeist sagt den Frauen, ach, denk genug an deine eigenen Interessen, denk dran, dass du dich selbst verwirklichst und wenn du an der Seite deines Mannes keine Chance mehr zu einem glücklichen Leben siehst, dann kannst du ihn guten Gewissens verlassen. Das ist dann eben so. Und wenn dir die Ehe nicht mehr sinnvoll ist, du kannst nicht nur wegen der Kinder dein ganzes Leben lang unglücklich bleiben. Also so geht das nicht. Löse dich notfalls aus dieser Ehe. Wie viele Scheidungen werden heute gerade von Frauen betrieben? Auch von Männern natürlich, aber auch von Frauen. Und dem entgegnet Paulus diese erste Anweisung. Liebe deinen Mann. Und dann die zweite Lektion, welche die jüngeren Frauen von älteren Frauen lernen sollen, die hat auch nichts mit Selbstverwirklichung zu tun. Die zweite Lektion heißt, liebe deine Kinder. Das ist die zweite Lektion. Nach dem Ehemann kommen also gleich die Kinder und dadurch kommt dann der weibliche Generationenvertrag schon in der nächsten Generation wieder an. Er kommt der nächsten Generation zugute. Liebe deinen Mann, liebe deine Kinder. Die Frauen sollen lernen, ihre Kinder in der rechten Weise zu lieben. Und diese Liebe ist keine blinde Liebe, die dem anderen alles gibt, was er will, sondern sie ist eine sehende Liebe, die dem anderen das gibt, was er braucht. Das ist ein großer Unterschied. Die genau hinschaut, was brauchen die Kinder? Kinder brauchen in erster Linie das Evangelium von Jesus Christus. Dass sie ihren Retter kennenlernen, dass sie wissen, wie sie Kinder des lebendigen Gottes werden können, weil Jesus Christus auch für ihre Sünde, auch für ihre Gottlosigkeit am Kreuz von Golgatha gestorben ist. Und dass sie diesen Jesus kennenlernen und dass sie es begreifen. Jesus ist für mich da. Er kümmert sich um mein Leben. Er vergibt mir meine Schuld. Und er ist wirklich auferstanden und er lebt und ich kann zu ihm beten. Das ist das Wichtigste, was die Kinder lernen müssen in unseren Familien. Und wenn sie das lernen, haben sie alles gelernt. Ja, aber dann natürlich auch Erziehung, Ermutigung, Korrektur, Geborgenheit, Fürsorge, viel, viel, viel Gespräch. Das alles brauchen die Kinder. dem anderen geben, was er braucht. Der Mann muss dabei mithelfen, der kann das nicht alles einfach an die Frau abschieben. Aber die Frau hat diese stetige Aufgabe, weil sie einfach öfter mit den Kindern zusammen ist. Und es ist ein Unterschied, ob die Frau erzieht, ob die Frau korrigiert, ob die Mutter das macht, die sich um ihre Kinder kümmern kann, oder ob das eine staatlich ausgebildete Erzieherin ist, die zu den Kindern niemals dieses innige Verhältnis haben kann und die sich immer um mehrere kümmern muss. Es ist gut, dass wir gute staatliche Erzieher haben, weil dadurch viel aufgefangen werden kann, was Mütter nicht leisten, das ist wahr. Aber für die Kinder ist es natürlich noch unendlich viel besser, wenn sie in der Nähe der eigenen Mutter aufwachsen können. Und das alles erfordert Zeit. Das kann nicht in einer gestressten Stunde nach Feierabend geschehen. Irgendwann zwischen Büroschluss und Staubsaugen und dann noch ein bisschen Kindererziehung. Es gibt Notsituationen, da geht es nicht anders. Aber bei den Notsituationen, da wird Gott auch durchhelfen. Aber hier geht es um die Frage, wie wir es gestalten können, wie wir es gestalten sollen, wenn wir die Möglichkeiten dazu haben. Und das erfordert Zeit. Die Schauspielerin Joanne Woodward hat mal gesagt, meine Karriere hat wegen meiner Kinder gelitten und meine Kinder haben wegen meiner Karriere gelitten. Ich musste mich zweiteilen und war nicht in der Lage, auf einer der beiden Bühnen meiner Aufgabe voll nachzukommen. Ich kenne keinen Menschen, der beides mit Erfolg tut, aber ich kenne eine Menge Mütter, die im Arbeitsleben stehen. Zitat Ende. Und die seelischen Probleme bei vielen Kindern sind doch überhaupt nicht zu übersehen. Das Medienmagazin Pro hat jetzt von verschiedenen Untersuchungen berichtet und in dem Artikel heißt es in der Überschrift Stress statt Geborgenheit. Stress statt Geborgenheit. Krankenkassen und Experten schlagen Alarm. Psychische Störungen bei Kindern steigen seit Jahren an. Jedes fünfte Kind zeigt Auffälligkeiten. Kinder- und Jugendpsychiater befürchten, dass sich diese Zahlen bis zum Jahr 2020 verdoppeln werden. Zitat Ende. Das ist doch eine Binsenweisheit. Und das hängt, womit hängt das denn zusammen? Es hängt zusammen, es gibt sicherlich unterschiedliche Gründe, man hat nicht eine Erklärung, die alles abdeckt, aber es hängt sicherlich auch zusammen mit Stress statt Geborgenheit. Ich möchte nicht als kleines Kind schon früh am Morgen in aller Kälte weggebracht werden, abgegeben in einem Kinderhort und dann irgendwann kommt die Mutter wieder und ich weiß nicht wann. Und die entscheidende Frage für die Mütter ist demnach nicht, wie kann ich Karriere und Kinder am besten miteinander vereinbaren? Wenn wir auf die meisten Politiker hören, ist das die entscheidende Frage. Wie vereinbaren wir Beruf und Familie? Das ist nicht die entscheidende Frage für die Bibel. Das ist nicht die entscheidende Frage für Paulus. Sondern die entscheidende Frage für Paulus und für Gott, das viel wichtiger heißt, was brauchen meine Kinder? Was brauchen meine Lieben? Was braucht mein Mann? Was ist meine Aufgabe? Das ist die Frage. Und so zu leben, na klar, das erfordert ganzen Einsatz. Aber es erfordert auch einen klaren Kopf. Sich nicht irre machen zu lassen. Und das ist das Nächste, das ist das Dritte, was die Jüngeren von den älteren Frauen lernen sollen. Liebe deinen Mann, liebe deine Kinder. Drittens, sei besonnen, sagt Paulus. Sie sollen besonnen sein. Und hier ist die rationale Kompetenz der Frauen gemeint. Das sollen keine Dummchen sein. Die sollen verstehen, was ist Gottes gute Schöpfungsordnung? Was braucht mein Haus wirklich? Was will mir die feministische Ideologie nur weismachen? Wo werde ich manipuliert? Sei besonnen. Das sollen die jungen Frauen lernen. Urteilsvermögen, dass sie die richtigen Prioritäten setzen. Und dass sie darin zufrieden sein können. Und sei besonnen, das hat auch noch diesen Aspekt der Selbstbeherrschung. Dass ich mich nicht treiben lasse von unkontrollierten Emotionen. Dass ich mich selbst beherrsche. Dass ich das, was ich als richtig erkannt habe, auch dann umsetze und anwende. Sei besonnen, rationale Kompetenz. Und so wie die Frauen in ihrem Denken und Entscheiden integer sein soll, so soll sie es auch in ihrem moralischen Verhalten sein. Und das ist das Vierte, was Paulus sagt. Sei keusch. Keusch sein. Sei keusch. Das meint vor allem die Treue gegenüber ihrem Mann. Und als ein Beispiel für diese Treue nennt Paulus den Bereich der Sexualität, das Gebiet der Sexualität. Auf Kreta gab es eine gewisse Zügellosigkeit. Ähnlich wie in Korinth. Und das Meinungsklima bei vielen betrachtete sexuelle Verfehlung und Untreue eher als Kavaliersdelikt. So nach dem Motto, man kann sich ja mal einen Seitensprung leisten, macht ja nichts. Und Paulus sagt, bei euch soll es anders sein. Ihr sollt euch voll aufeinander verlassen können. Und ihr sollt auch dadurch der Welt ein Beispiel dafür geben, dass Christen anders leben. Bei euch soll es anders sein. Seid keusch. Ihr sollt euch ganz füreinander aufheben und dann könnt ihr einander auch vollkommen vertrauen. Seid keusch. Fünftens. Und das ist jetzt der umstrittenste Punkt. Sorge für dein Haus. Sorge für dein Haus. Das ist der fünfte Punkt in diesem Curriculum. Da steht häuslich, ist das hier übersetzt in der Übersetzung, die wir Ihnen abgedruckt haben. Und an diesem Punkt, liebe Gemeinde, ist der Gegendruck der Gesellschaft besonders stark. Das muss man einfach sagen. Da spricht diese dreiste Redakteurin vom Albtraum. Die Frau bei den Kids zu Hause. Es gibt viele Verdächtigungen gegen die Frauen. Gebt ihnen bloß kein Erziehungsgeld, die geben das sowieso nur für Klamotten aus und stecken es nicht in die Kinder. Gebt ihnen höchstens Gutscheine, die sie dann einlösen. Aber gebt ihnen nicht das Geld in die Hand, die verbrauchen es anders. Was für Unterstellungen, das gibt es sicherlich in manchen Fällen, aber was für eine Unterstellung in dieser Allgemeinheit. Ich denke, eine Frau muss schon sehr stark sein, eine Frau muss viel Selbstbewusstsein haben, wenn sie sich davon nicht umhauen lässt. Diese ständige Meinungsmache, diese ständige Behauptung, zu Hause zu sein und für Design zu sorgen, sei minderwertige Arbeit. Und mache die Frauen finanziell abhängig vom Mann. Natürlich, manche brauchen einfach das Geld. Das ist dann aber schon mal ein anderes Motiv, ob jemand sagt, ich will eigentlich nicht, aber ich muss arbeiten. Und da kann man auch Gott bitten und sagen, Herr, soll ich das jetzt weiter so machen? Oder hast du einen anderen Weg? Außerdem, worauf kann ich möglicherweise verzichten? Ich denke, die Mutter zu Hause ist für die Kinder auf Dauer wichtiger als eine zweite Urlaubsreise oder ein zweites Auto. Aber verstehen Sie, sogar in evangelikale Kreise ist dieses Denken eingezogen, dass es für die Frauen von Gott her keine Platzanweisung gibt. Keine klare Platzanweisung. Und selbst von Leuten, wo man es gar nicht erwartet. Also ich zitiere ja immer sehr gern und sehr zustimmend die Lieder von Manfred Siebald etwa. Aber es gibt von ihm ein Lied, das ist so ganz humorvoll. Ich habe gebügelt, da erzählt er, wie seine Frau abwesend ist aus beruflichen Gründen und er dann zu Hause ist doch mal mit dem Bügeln versucht und es klappt einigermaßen. Gut, das ist eine Erfahrung, die er mir voraus hat. Und dennoch schreibt er dann in diesem Lied, wir beide glaubten doch noch nie an jene alten Rollen, die Menschen sich erdachten. Und wir glauben auch nicht dran, dass wir nun diese Rollen einfach nur vertauschen sollen, also wie der Feminismus fordert. Wir packen beide das, was wir am besten können, an. Haben sich diese Rollen wirklich nur Menschen erdacht? Manche ja. Aber das, was Paulus hier schreibt, haben sich nicht Menschen erdacht. Und dasselbe christliche Medienmagazin, das sich so stark für Familie und biblische Werte einsetzt, berichtet in seiner jüngsten Ausgabe, also dieses Medienmagazin Pro, wo man viele sehr gute Artikel finden kann, berichtet von einer Pastorin, die als großes Vorbild hingestellt wird. Das ist noch die Tochter eines sehr bekannten evangelikalen Pfarrers, Paul Deitenbeck. Monika Gosenberg-Deitenbeck heißt sie. Und sie wird dann in diesem Artikel so zitiert. Ich dachte immer, ich heirate mal einen Pfarrer, aber dann hätte ich auch kochen lernen müssen, lacht sie. Und Haushalt liege ihr nicht, deshalb sei sie froh, dass sie Pfarrerin geworden sei und ihr Mann viel vom Kochen verstehe. Und die Folge ist, wir leben fröhlich, ist Chaos. Manchmal gehen wir auch drin unter, aber meistens sind wir fröhlich. So beschreibt sie das Zusammenleben in ihrer Familie. Ich will kein Urteil über diese Frau abgeben, aber hier ist genau das propagiert, was auch die weltliche Ideologie fordert. Es gibt keine festgelegten Aufgaben. Und dann ist die Frau eben Pfarrerin und der Mann macht dann den Haushalt und das wird auch noch als eine vorbildliche Lebensführung hier sehr, sehr gewinnend und sehr freundlich dargestellt. Das passiert bei unseren eigenen Leuten und so werden Meinungen geprägt. Und Paulus hält konsequent dagegen. Paulus legt es den älteren Frauen an das Herz und sagt, bitte lehrt die Jüngeren und sagt es ihnen, dass sie ihre Männer lieben, ihre Kinder lieben, besonnen sein, keusch sein, häuslich, gütig und sich ihren Männern unterordnen. Sie sollen eine gute Hausfrau sein, heißt das. Und das bedeutet nicht nur putzen, kochen, einkaufen, sondern das ist eine verantwortungsvolle Gestaltungsaufgabe, Hausfrau. In 1. Timotheus 5, Vers 14 sagt Paulus das zu den jüngeren Witwen. Er sagt, die sollen wieder heiraten, sie sollen Kinder gebären, sie sollen den Haushalt führen. Und da steht noch ein anderes griechisches Wort, das ich besonders liebe. Da steht das Wort oikodespoteo. Oikos ist das Haus und despoteo hängt mit unserem Wort Despot zusammen. Sie sollen die Despoten des Haushalts sein, in einem guten Sinne natürlich. Sie sollen den Haushalt führen. Sie sollen ihn organisieren. Sie sollen ein Haus erbauen. Es gibt einen faszinierenden Text aus der jüngeren Theologiegeschichte, nämlich von Dietrich Bonhoeffer. Als Dietrich Bonhoeffer im Gefängnis der Nazis gesessen hat, im Mai 1943, schrieb er dort in der Zelle, also wo wirklich nur noch das bleibt, was hält, schrieb er dort aus der Zelle eine Traupredigt für seinen Freund Eberhard Bethge, weil er damit rechnen musste, zur Zeit der Hochzeit noch von den Nazis gefangen gehalten zu werden. Und so war es dann auch. Und in dieser Traupredigt schreibt Bonhoeffer wegweisende biblische Gedanken zum Thema Haus auf. Und da sagt er unter anderem, es sind ungesunde Zeiten und ungesunde Verhältnisse, so Bonhoeffer 1943 aus dem Nazi-Lager, in denen die Frau ihren Ehrgeiz darin sucht, zu sein wie der Mann, und der Mann in der Frau nur das Spielzeug seiner Herrschsucht und Freiheit erblickt. Der Ort, an den die Frau von Gott gestellt ist, ist das Haus des Mannes. Was ein Haus bedeuten kann, schreibt Bonhoeffer, ist bei den meisten in Vergessenheit geraten. Uns anderen ist es aber gerade in unserer Zeit, also gerade in unserer Zeit der Verfolgung und der Bedrängnis auch der Christen durch die Nazis, ist es besonders klar geworden. Ein Haus ist mitten in der Welt ein Reich für sich, eine Burg im Sturm der Zeit, eine Zuflucht. Es steht nicht auf dem schwankenden Boden der wechselnden Ereignisse des äußeren und öffentlichen Lebens, sondern es hat seine Ruhe in Gott. Das heißt, es hat von Gott seinen eigenen Sinn und Wert, sein eigenes Wesen und Recht, seine eigene Bestimmung und Würde. Es ist eine Gründung Gottes in der Welt. Ein Haus, eine Familie. Der Ort, an dem, was immer auch in der Welt vorgehen mag, Friede, Stille, Freude, Liebe, Reinheit, Zucht, Ehrfurcht, Gehorsam und in allem Glück wohnen soll. Es ist die Berufung und das Glück der Frau, diese Welt in der Welt dem Manne aufzubauen und in ihr zu wirken. Wohl ihr, wenn sie erkennt, wie groß und wie reich diese ihre Bestimmung und Aufgabe ist. Nicht das Neue, sondern das Bleibende. Nicht das Wechselnde, sondern das Beständige. Nicht das Laute, sondern das Stille. Und dann schreibt er, wenn nun der Mann als das Haupt der Frau bezeichnet wird, dann ist sogar der Vergleich zu Christus gezogen, dass der Mann in dieser Liebe für die Frau sorgen soll. Und Bonhoeffer schließt, indem er sagt, klug sind der Mann und die Frau, die die Ordnung Gottes erkennen und halten. Und töricht ist, wer meint, an ihre Stelle eine andere, dem eigenen Willen und Verstand entspringende Ordnung setzen zu können. Zitat Ende. Ein Haus, nicht ein lächerliches Heimchen am Herd, sondern eine Frau, die mit Würde und Weisheit dieses Haus gestaltet. Das ist gemeint. Eine Frau, die ihren Mann unterstützt und die dadurch, dass sie ihn bedingungslos unterstützt, sein Wirken in der Welt verstärkt. Eine Frau, die die Kinder prägt, die nächste Generation auf den Weg bringt. Wer bereitet denn unsere Töchter darauf vor, später selbst einmal in diesen Generationenvertrag einzusteigen? Das sind doch die Frauen. Und das sind die Männer, die den Töchtern deutlich machen müssen, dass solche Frauen auch geachtet und geehrt werden. Die Frauen, die zu Hause sind und dadurch viel Hilfe für Bedürftige organisieren können, die ehrenamtliche Dienste in Gemeinde und Gesellschaft wahrnehmen können, die andere nicht wahrnehmen können, ausgehend vom Haus. Meine Frau hat in der Schule als Elternratsvorsitzende viele Ausschusssitzungen mit beeinflussen können, weil sie eben die Freiheit hatte, ihren Tagesablauf unabhängig von allen Büro- und Berufszeiten zu gestalten. Und auch wenn eine wichtige Sitzung vormittags war, konnte sie es einrichten, hinzugehen, weil sie diese Gestaltungsfreiheit hatte. Was können unsere Frauen alles bewirken? Die Frau, der Hausmittelpunkt, menschlich gesehen. Und die Frau, die ihr Haus als Mittelpunkt ihres Aufgabenfeldes sieht. Und dieses Haus steht für Freiheit. Dieses Haus steht für die Gestaltungsfreiheit der Frau. weil ihr Mann ihr in gewisser Weise auch den Rücken frei hält. Dadurch, dass sie wirtschaftlich eben unabhängig ist. Diese Frau, die das Haus führt, kann andere zum Beten einladen. Sie kann Krankenbesuche machen. Sie kann Einsame trösten. Sie kann endlos Telefonate führen. Und das ist ja nicht nur einfach quatschen. Ein Kollege hat mir von seiner Frau erzählt, die hat inzwischen ein Headset. Die muss so viele Ratschläge geben, die wird so oft auch von jüngeren Frauen angerufen und gefragt, dass sie jetzt diesen Weg gefunden haben, dass sie ein Headset bekommen hat, dass sie sich also ihr Telefon gewissermaßen auf den Kopf setzen kann, wie so ein Kopfhörer, und dann kann sie einerseits bügeln und im Garten arbeiten und sie kann seelsorgerliche Gespräche parallel dazu führen. Ja, ein Haus, eine Frau und so viel Dienste. Und wissen Sie, auch die Gesellschaft lebt davon, dass es Frauen gibt, die es sich leisten können, Ehrenämter wahrzunehmen. Und wissen Sie, in Freiheit ein Haus zu führen, dazu muss man nicht reich sein. Aber es bietet so viele Gestaltungsmöglichkeiten. Und ich sage immer, je besser man ausgebildet ist, umso leichter kann man diese Möglichkeiten nutzen. Deswegen bin ich absolut dafür, dass auch junge Frauen, die die Absicht haben, mal diesen Weg zu gehen, dass die eine richtig gute Ausbildung machen. Und wenn Gott ihnen die Begabung dazu gibt, sollen sie auch, finde ich, unbedingt studieren, wenn das geht. Oder eine andere gute Ausbildung. Man ist ja nicht nur das Studium, aber wenn jemand eine Begabung hat, soll er das machen. Das weitet den Horizont, das schult das Urteilsvermögen. Man lernt sich mit Inhalten auseinanderzusetzen. Man gewinnt Erfahrung im Gespräch mit anderen. Man kann anderen dann wieder umso besser raten, weil man weiß, wovon man redet. Und wissen Sie, es ist die große Aufgabe der älteren Frauen, dass sie unseren jüngeren Frauen dabei helfen, diese großen Chancen zu sehen, diese Gestaltungsmöglichkeiten, diese Freiheit, diesen Glanz. Und dass sie auch darauf achten, dass die Frauen das lernen, all diese anderen Tätigkeiten und Verantwortungsbereiche mit ihren wichtigsten Schützlingen in Einklang zu bringen, nämlich den Kindern und dem Mann. Also Paulus würde sagen, ihr Frauen geht keine Kompromisse ein. Ihr Frauen, macht eure Familien und euer Zuhause zu eurer Priorität. Investiert euch da, stürzt euch da rein. Macht es von ganzem Herzen. Und wenn euer Job, den ihr vielleicht mal zwischendurch macht, sich so entwickelt, dass er sich ständig mit eurer ersten Priorität reibt, dann fragt, ob ihr nicht diesen Job zurückschrauben oder möglicherweise ganz aufgeben sollt. Wie gesagt, Gott kennt die Situation und Gott kann für uns sorgen. Und es kann Zeiten geben, da muss man das Geld wirklich beschaffen. Aber die Frage ist, was ist mein Ideal? Was ist mein Ziel? Und suche ich mir das selber aus und lasse ich mich dabei von allen möglichen zeitgeistigen Strömungen beeinflussen oder frage ich wirklich Gott, was er für mich will? Und an dieser Stelle kann der Rat der älteren Frauen eine unendlich große Hilfe sein. Ja? Auch wenn junge Frauen mal frustriert sind, und ich denke, jeder ist mal frustriert, da hat man so viel investiert in eine bestimmte Sache und dann klappt es einfach nicht. Oder man ärgert sich über die Kinder. Oder man sagt einfach, Mensch, ich schufte und schufte und schufte und was sehe ich davon? Dass sie dann ältere Christinnen haben, die sollen sich natürlich da auch an der Schulter ihres Mannes ausweinen dürfen. Und die Männer sollen ein Herz dafür haben, natürlich. Aber manchmal ist der Mann eben nicht da. Und dann ist es auch gut, wenn man eine ältere Christin kennt und die einfach mal anrufen kann. Sagen, Mensch, kann ich mal auf eine Tasse Kaffee zu dir kommen? Ich muss mal mit dir beten. Bei mir ist grad der Ofen aus. Und dann kann man füreinander sorgen und einander trösten. Ich denke, manchmal scheint für Frauen der Beruf attraktiv wegen der vermeintlichen Anerkennung, die er bringt. Und hier sind eben wir Männer gefragt und auch die Kinder, den Frauen und Müttern eine echte, ehrliche Anerkennung zu geben, die sie auch verdient haben. Sie machen so Großartiges in unseren Häusern. Eine gute Hausfrau. Und dann das Sechste, sei gütig. Das ist das Wesen und die Art, mit der die Frau wirkt. Sie ist tüchtig, ja. Aber sie soll kein Manager-Roboter sein, sondern sie soll es mit Güte tun, mit Herzenswärme, mit Freundlichkeit. Sie soll nicht nur tüchtig sein, sondern warmherzig und liebevoll. Und da geht es natürlich auch um die menschliche Wärme, die ein Haus zu einem Heim macht. Ein Haus wird nicht zu einem Heim durch Technik, ein Haus wird nicht zu einem Heim durch die köstlichsten Speisen, die da serviert werden, sondern ein Haus wird zu einem Heim in hohem Maße auch durch die Liebe und die Warmherzigkeit einer Frau und Mutter. Und dann das Siebte und Letzte, die Frau soll sich dem Ehemann unterordnen. Das schreibt Paulus an vielen Stellen und er schreibt es auch hier. Und Sie sehen, wie der Kreis sich schließt. Es beginnt mit dem Verhältnis zum Mann und es endet mit dem Verhältnis zum Mann. Sie soll den Mann lieben und sie soll sich diesem Mann ganz bewusst unterordnen. Das heißt, sie soll seine Führungsverantwortung anerkennen. Und sie soll ihn darin stützen und stärken. Und das setzt natürlich voraus, dass der Ehemann, und das beschreibt Paulus in Epheser 5, Vers 22 folgende ganz ausführlich. Sie können das in meiner Predigt im Rahmen der Epheser-Predigtreihe auch nochmal nachhören, was Paulus alles ausführlich über den Mann sagt und wie der Mann da gefordert ist. Er muss bereit sein, sich für seine Frau aufzuopfern. Er muss bereit sein, seine eigenen Interessen den Interessen seiner Frau unterzuordnen. Er muss sie selbstlos lieben. Er muss bereit sein, eine solche Geduld in sie zu investieren wie in keinen anderen Menschen. Er soll seine Frau beschützen. Er soll seine Frau stark machen. Das ist die Aufgabe des Mannes, sagt Paulus in Epheser 5. Und die Frau, die soll sich ihrem Ehemann, den sie liebt, und es ist interessant, erst wird es mit der Liebe gesagt in Punkt 1 und erst am Ende in Punkt 7 mit der Unterordnung her. Das ist die Klammer, in der diese Ehe steht. Sie soll seine Führung stärken. Sie soll ihm als mündige Beraterin zur Seite stehen. Und sie soll ihn nach innen und nach außen mit Überzeugung unterstützen. Deshalb ist es wichtig, dass eine Christin einen solchen Mann heiratet, den sie vertrauen kann, den sie so sehr achtet und dem sie sich so vorbehaltlos anvertrauen kann, dass sie sich auch vorstellen kann, sich ihm gerne unterzuordnen. Das muss man bedenken. Das ist für Frauen auch ein wichtiges Kriterium. Und Charles Haddon Spurgeon, der große Prediger des 19. Jahrhunderts, der hat seine Frau Susanna so innig geliebt, dass er mal gesagt hat, ein Mann muss schon glücklich sein, wenn er nur den Giebel seines Hauses sieht. Und er hat dann über seine Frau Folgendes geschrieben, wo genau das zum Ausdruck kommt, was Paulus hier von den Frauen will. Spurgeon sagt über seine Susanna, aber er sagt es allgemein, sie ist überzeugt von ihrem Mann, seiner ganzen Person, seinem Charakter, seiner Zuneigung. Die Liebe ihres Herzens gehört ihm und ihm allein. Er ist für sie wie eine eigene Welt, wie ein großer Schatz. Noch mit ihrem letzten Atemzug würde sie seinen Namen verteidigen. Er kann sich absolut darauf verlassen, dass sie anderen nur Gutes von ihm sagt. Seine strahlende Dankbarkeit betrachtet sie als ihren größten Lohn. Sogar in der Art, wie sie sich kleidet, denkt sie an ihn, um ihm zu gefallen und ihm keine Schande zu machen. Seine Projekte sind auch ihre. Sie ist überzeugt von seinem Einsatz. Sie tut alles, um ihn zu unterstützen. Eine solche Frau, sagt Spurgeon, als wirklicher Gefährte und Kamerad, gestaltet die Ehe als ein Bild für unser Verhältnis zu Gott. Sie lebt eine Einheit, wie wir sie auch mit unserem Herrn Jesus Christus haben sollten. Zitat Ende. Was für ein Glück kann Gott einer Ehe schon hier auf dieser Erde schenken. Das heißt, auch bei Spurgeons hat es bestimmt auch mal gekracht. Ich kann mir vorstellen, da ist vielleicht auch mal eine Tasse durch die Luft geflogen. Und Spurgeon war ein impulsiver Typ. Da wird auch nicht alles immer Eitelfreude Sonnenschein gewesen sein. Behauptet er auch gar nicht. Aber es war da diese tiefe Liebe, die getragen war davon, dass Spurgeon ein Mann nach dem Willen Gottes sein wollte und seine Susanna eine Frau nach dem Herzen Gottes. Und ich denke, es ist die Aufgabe von uns Männern, es unseren Frauen leichter zu machen, diese Aufgaben wahrzunehmen. Dass wir ihnen wirklich den Schutzraum und die Sicherheit geben. Und Paulus erinnert uns daran, es gibt noch eine weitere Hilfe, nämlich die älteren Frauen. Die älteren Frauen sind im Grunde genommen die besten Komplizen der Ehemänner, wenn man das so sieht. Helft einander, sagt Paulus. Die Älteren und die Jüngeren, das ist die wirkliche Frauenpower, von der die Feministen nur träumen können. Die gibt es nur in der christlichen Gemeinde. Und das ist der weibliche Generationenvertrag nach Gottes Plan. Wir brauchen solche Frauen in unseren Familien und Gemeinden. Und wir haben solche Frauen auch. Viele Vorbilder. Zum Schluss noch ein Hinweis, den wir auf keinen Fall übersehen dürfen, sonst wird alles schief. Und damit möchte ich zum Schluss kommen. Was Paulus hier schreibt, das richtet sich an Frauen, die eine wichtige Vorentscheidung getroffen hatten. Sie waren Christen geworden. Sie hatten ihr Leben als größtem Herrn Jesus Christus anvertraut. Sie hatten gesagt, ja, ich danke dir, dass du für meine Schuld am Kreuz gestorben bist. Ich danke dir, dass du mich gerettet hast für Zeit und Ewigkeit. Ich danke dir, dass du mich zu einem Kind Gottes gemacht hast. Und ich will dir, Jesus, jetzt als meinem Herrn und König folgen, dir, dem Auferstandenen. An solche Frauen wendet sich Paulus, an die Frauen, die Christinnen geworden waren. Und das bedeutete, und daran hat die Reformation wieder erinnert, und wir feiern ja morgen Reformationstag, das bedeutete, diese Frauen lebten in einer persönlichen Beziehung mit Jesus Christus und mit dem Vater im Himmel. Und darum war das Gewissen dieser Frauen, weil sie zu Jesus gehörten, woran gebunden? Allein an das Wort Gottes. Und das gab ihnen eine königliche Freiheit. Das gab diesen Frauen eine königliche Freiheit gegenüber aller ideologischen Beeinflussung. Sie waren in ihrem Gewissen an das Wort Gottes gebunden. Und darum kann Paulus ihnen das zumuten, diese sieben Punkte. Diese sieben Punkte: liebe deinen Mann, liebe deine Kinder, sei besonnen, sei keusch, sorge für dein Haus, sei gütig, ordne dich deinem Mann unter. Er kann es ihnen zumuten. Warum? Weil diese Frauen wussten, mein persönliches Leben liegt in der liebevollen Hand des persönlichen Gottes. Und wenn dieser Gott ein solches Modell für mein Leben hat, dann wird er mir auch helfen, da hineinzuwachsen. Dann wird er mich auch in dieses Modell hineingestalten. Er wird es tun, denn nicht umsonst hat sich unser Gott selbst mit einem Töpfer verglichen. In Jeremia 18 heißt es: siehe, wie der Ton in der Hand des Töpfers, sagt Gott, so seid ihr in meiner Hand. Und die Gläubigen antworten ihm in Jesaja 64: und nun, Herr, du bist unser Vater. Wir sind der Ton und du bist unser Bildner und wir sind das Werk deiner Hände. Jemand hat beobachtet, der Töpfer ist der einzige Handwerker, der so gut wie ohne Werkzeug auskommt. Ohne Werkzeug. Eigentlich braucht der Töpfer einzig seine Hände. Er gibt seinem Werkstück unmittelbar die Form, nur unter dem Gebrauch einfühlsamer, geschickter Hände. Und mit diesem Töpfer vergleicht sich unser Gott. Und das heißt, du, dein Gott macht Handarbeit mit deinem Leben. Er macht Handarbeit mit deinem Leben. Und darum brauchst du keine Angst zu haben, dich diesen Händen dieses Gottes ganz anzuvertrauen. Wenn du durch Jesus Christus sein Kind geworden bist, dann darfst du wissen, der, der mich knetet und formt und prägt, das ist mein liebevoller Vater. Und er liebt mich bedingungslos. Und er will immer nur das Beste für mich. Amen.